Hallo und herzlich willkommen zu unserem Planetly Climate Chat. Mein Name ist Anna Alex und ich bin Gründerin von Planetly. Wir reden heute über die Klimakrise, aber nicht aus wissenschaftlicher Sicht, sondern aus ganz menschlicher Sicht. Mich interessiert, was die Menschen bewegt, die aktiv werden gegen die Klimakrise. Ich freue mich sehr, heute Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands für nachhaltige Wirtschaft, bei uns zu Gast zu haben. Katharina, schön, dass du da bist heute im Climate Chat. Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Katharina. Ich darf die Geschäfte vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft führen. Wir haben über 420 Mitgliedsunternehmen bundesweit und sind die politische Stimme der nachhaltigen Wirtschaft. Tatsächlich eben branchenübergreifend, also nicht auf eine bestimmte Branche bezogen und wurden vor fast 30 Jahren gegründet und haben quasi schon einen langen, steinigen Weg hinter uns zu versuchen, die Stimme der zukunftsorientierten Wirtschaft zu platzieren.
Total spannend. Genau darüber sprechen wir jetzt, wie dieser Weg auch war. Und was mich ganz besonders interessiert, ist auch deine persönliche Reise hin zum Thema Nachhaltigkeit. Weißt du noch, wann dir zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass der Klimawandel nicht einfach nur eine natürliche oder normale Entwicklung ist und dass wir da aktiv werden müssen? Magst du das mit uns teilen?
Also in Bezug auf den Klimawandel und das war wahnsinnig früh, würde ich sagen, eben auch so die Bilder von den Eisbären. Und ich komme ja aus der Jugendumweltbewegung und habe irgendwie früh meine Eltern mit Grünkernbratlingen gequält und irgendwie geflucht, ne, warum sie nicht Milch in Glasflaschen kaufen, und bin, glaube ich, quasi sowohl als auch meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gehörig auf die Nerven gegangen. Und dieses Klimathema hat mich dabei eben immer begleitet. Ja? Also das war so, das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Mein Nachhaltigkeitsengagement, das ich, glaube ich, irgendwie mit 15, 16 haben wir Stände in der Fußgängerzone gemacht, dass man doch lieber eben Zeitungspapier zu Weihnachten benutzt als gekauftes Geschenkpapier und lauter solche Sachen. Und das hat sich dann eben immer weiterentwickelt, bis ich dann Geschäftsführerin bei der Klimaallianz Deutschland war, wo dann Klima- und Energiepolitik eben ganz, ganz stark im Fokus stand.
Warte mal, okay. Also gerade standst du noch auf der Straße und hast dich für Zeitungspapier eingesetzt und jetzt bist du schon Geschäftsführerin. Erzähl uns mal kurz den Weg dahin. Und hast du dich der Sache dann direkt sozusagen fulltime gewidmet, als du ins Arbeitsleben eingestiegen bist? Oder wie war so deine Reise dann hin zur Geschäftsführerin?
Ich wollte immer gerne Bäuerin werden. Also ich bin zwar Berlinerin, aber mich hat es immer raus in die Natur gezogen. Und deswegen habe ich auch Landwirtschaft studiert und bin, weil mich eben auch so gerade persönlich dieses Nachhaltigkeitsthema nicht losgelassen hat, bin ich bei den Ökolandbauthemen hängen geblieben und eben auch beim Thema Vermarktung von Bioprodukten. Und hatte da dann die Chance, eben die aufstrebenden oder die sich gerade entwickelnden Ökomärkte in Mittel- und Osteuropa mir genauer anzugucken im Rahmen meiner Promotion. Und bin dann eben nach der Zeit an der Hochschule in Bochum gelandet, bei der GLS. Und zwar nicht bei der GLS Bank, sondern der Treuhand, also im Schenkungs- und Stiftungsbereich. Und habe da die Geschäftsführung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft gemacht und wirklich eben so Herzensprojekte, ne, im Saatgutfonds oder Schulbauernhöfe konnten wir da fördern. Das war total klasse, mal auf der Seite zu sitzen, wo eben auch Geld für gute Projekte da ist und nicht auf der anderen Seite zu stehen und mit den Fingernägeln quasi an der Tür zu kratzen.
Total spannend. Was ich häufig gefragt werde, ist, wie man am besten mit Leuten spricht, die sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken über die Klimakrise gemacht haben oder darüber, wie wir nachhaltig leben und wirtschaften. Was sind da so deine Tipps und Tricks, wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht nicht das Thema jetzt komplett leugnet, aber zumindest da sich bisher jetzt keine großen Gedanken zugemacht hat?
Ja, es ist gar nicht so leicht. Also weil zum Beispiel eben so bei meinem Leib- und Magenthema Bio-Lebensmittel ist es dann eben auch ganz schnell so, dass du irgendwie hörst, ach, und die sind doch nur teurer und ob die wirklich besser sind und das, meine Erfahrung, dass das einfach über die tollen Erfahrungen irgendwie, dass sie besser schmecken, dass sie, ja, ne, quasi, dass man da wirklich auch über die Kulinarik kommt und irgendwie auch mal sowas ausspricht, wie das auf dem Rest eben Pestizide und so weiter anheften. Und jetzt erlebe ich es gerade wieder beim Thema E-Mobilität. Wir haben jetzt schon ein paar Jahre einen Tesla Model 3 und das ist eben, auch da kann man einfach die Leute irgendwie anstupsen, dass es Spaß macht und dass es eben, ne, überhaupt irgendwie jetzt kein doofes Öko-Auto ist, was dann eben, ne, nur halb so gut fährt, sondern so diese positiven Punkte. Das ist sowieso was, was mich mega umtreibt, wie wir das schaffen, dass das nicht so eine Verzichtsgeschichte ist und so ein Narrativ von, wenn wir das hinkriegen wollen mit der Dekarbonisierung, dann wird das alles ganz schrecklich und ganz düster, sondern dass das irgendwie so eine positive Vision ist. Und ich glaube, genau so gehe ich auch auf Leute zu, die da vielleicht eben einfach noch ein bisschen brauchen. Höre auch wieder immer wieder von Leuten aus meinem Freundeskreis nach dem Motto, Mann, seit wir dich kennen, geben wir viel mehr Geld für Lebensmittel aus, weil uns plötzlich das mit der Qualität irgendwie wichtiger ist. Und ich glaube schon auch, dass ich manchmal, also wer mich kennt, ich habe schon auch so eine direkte Art. Ich glaube, manchmal kann ich dann auch gar nicht anders, als irgendwie meine Kritik an Nespresso-Kaffeekapseln oder so, das platzt dann auch einfach aus mir raus.
Ja. Ja, das sehe ich genauso. Man muss irgendwie die nachhaltigen Produkte sexy machen. Dafür steht Tesla natürlich wie kein anderer. Und es muss Spaß machen dürfen. Gab es irgendwie eine Zeit oder eine Situation, in der du mal so richtig Gegenwind bekommen hast? Irgendwie? Und jemanden, der gesagt hat, so, das ist nicht nachvollziehbar für mich. Und wie bist du damit umgegangen?
Also ich habe auf jeden Fall, gab es eine lustige Phase zwischen mir und meinem Bruder, wo ich mich dann irgendwie, ne, auch bei der Grünen Jugend engagiert habe und er dann anfing, Aufkleber von der CDU an seine Zimmertür zu kleben und wir uns irgendwie beim Frühstück gefetzt haben. Und das war echt, das war immer, das war hart. Und ich glaube, ansonsten ist schon, die ganzen letzten Jahre jetzt meines Weges sind viel von Gegenwind geprägt, weil beispielsweise, wenn man sich in die Debatte mit BDI oder auch den Kammern begibt, das ist eben immer, da clashen einfach so Grundannahmen aufeinander, wo man eben dann, wo es schwierig ist, ne, irgendwie auch zu einem ähnlichen Bild zu kommen, weil alleine so finde ich, dieser Grundunterschied, dass wir eben sagen, hallo, wenn wir hier länger auf diesem Planeten noch leben wollen, brauchen wir gemeinsame Regeln für alle, Leitplanken, Ordnungsrecht, Gesetze und die haben dann eben auch was mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu tun. Und die klassischen Industrieverbände sagen ja immer, lass uns das mal freiwillig machen. Wir kriegen das schon hin. Klimaschutz, ja, das machen wir freiwillig. Lieferkette, ja, da kümmern wir uns freiwillig drum. Und wir sehen ja aber, dass es nicht funktioniert.
Das ist ein ganz spannender Aspekt. Sprechen wir mal so ein bisschen mehr über das Thema Politik. Wie würdest du denn, also ich glaube, wenn ich es jetzt mal so betrachte, vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, die Politik wird es schon lösen. Die Politik wird die Klimakrise lösen, haben die größten Hebel in der Hand und werden es tun. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich jetzt eher ein bisschen die Überzeugung und der Blick durchgesetzt, die Politik wird uns nicht alleine retten, sondern die Unternehmen müssen aktiv werden und haben da auch einen riesen Hebel in der Hand. Wie würdest du das beschreiben? Einmal vielleicht dieser Perspektivwandel, Wechsel und was würdest du auch der Politik zugute schreiben und was vielleicht auch tatsächlich nicht?
Also die hätten halt tatsächlich einen Riesenhebel und irgendwie, ne, macht es einen wahnsinnig, dass sie den nicht nutzen. Und ich sehe es aber genauso wie du, dass die Unternehmen heute ja einfach auch vielfach schon weiter sind. Und dass man eigentlich sagen kann, ne, die treiben die Politik oder die zeigen eben ja auch, wie es heute schon funktioniert. Und ich habe ja das Privileg, im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, da sind genau diese Firmen organisiert, die heute schon zeigen, es geht. Und die sich auch für so ein Level Playing Field einsetzen, was es eben einfach nicht gibt. Und dann überlege ich eben immer, warum die Politik dann eigentlich so wenig mutig ist und so zaghaft in der Umsetzung und muss immer wieder zu dem Schluss kommen, dass das an der ganz krassen Lobbyverflechtung mit diesen Strukturen der Wirtschaft der Vergangenheit zu tun hat. Ne? Und das ist gar nicht, dass die irgendwie mehr Geld und mehr Leute haben beispielsweise, ne, in den klassischen Industrieverbänden, sondern dass das bis tief in die Verwaltung von unseren Ministerien hinein Kontakte gibt, dass die Vorlagen schreiben beispielsweise, wie EU-Regelungen oder so umgesetzt werden. Das kriegen wir überhaupt gar nicht mit. Dann hat der BDI schon eine Vorlage gemacht, wie das BMWI das doch umsetzen könnte. Und das ist krass. Und ich finde schon, das muss man ein Stück weit mehr skandalisieren. Also ich wünsche mir da sozusagen einen stärkeren Aufschrei und auch natürlich gleichzeitig so ein stärkeres auf uns Zugehen, zum Beispiel vom BMWI, zu sagen, okay, es gibt die eben dann eher vergangene Geschäftsmodelle hier verteidigen, aber wir haben auch die zukunftsorientierte Wirtschaft vertreten, ne? Genauso wie ja, ne, gibt so viele Initiativen, die ja heute schon dafür stehen, 2-Grad-Stiftung, Leaders for Climate Action, also sind wir nicht alleine, aber auch in unserer gemeinsamen Initiative Entrepreneurs for Future, so viel Unternehmen und das eben einfach auch in diese ganzen Konsultationsprozesse, dass einfach mehr eingebunden wird, dass man da nicht so eine einseitige Beratung hat. Von daher, ja, absolut. Also die Politik hätte einen riesen Hebel und dass die Unternehmen vorangehen, da bleibt aber trotzdem quasi eben nichts übrig. Es ist nur eben kein fairer Markt, auf dem sie da vorangehen. So. Und das grämt mich. Da würde ich gerne für faire Marktbedingungen sorgen. Und dann kann man nämlich auch wieder getrost sagen, lasst uns mal den Markt regeln. Geht zurzeit einfach nicht, ne?
Ja, total spannender Aspekt. Ich glaube, ein Teilproblem ist ja tatsächlich auch, dass die besten Leute, die größten Talente häufig in die freie Wirtschaft gehen und eben nicht mehr in die Politik. Und ich glaube, das ist leider so, aber zu Unrecht so, weil es da einfach unglaublich viele Chancen in der Politik gibt. Und das ist sicherlich etwas, was wir gesamtgesellschaftlich lösen müssen, das wieder attraktiv zu machen für die besten Leute.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre schon schön, wenn da noch mehr Verständnis da wäre. Da sehen wir jetzt ja auch gerade bei Corona. Also wie oft frage ich mich, diese ganzen Entscheidungsträger, die da jetzt Vorschläge machen und keine Kinder haben. Mhm. Ne? Kann man mal durchgehen, die im Kabinett quasi, die da gerade über uns alle entscheiden und eben keine Kinder haben. Aus welchem Erfahrungshintergrund die das machen oder auch habe gerade einem Einzelhändler zugehört, der irgendwie nochmal gesagt hat, im ganzen Bundestag gibt es irgendwie keinen, der Einzelhändler war und diesen Erfahrungshintergrund mitbringt. Ne? Und klar, dann treffen die eben abwegige Entscheidungen zum Teil.
Ja. Nun glaube ich natürlich auch sehr an die Macht der Startups und dass ja auch die Startups dann wiederum vielleicht die größeren Konzerne in gewisser Weise antreiben können und challengen können und damit dann auch besser machen. Wie ist da dein Blick drauf und was siehst du da und beobachtest du auch da vielleicht Spannendes aus den Bereichen?
Ja. Absolut, ich stimme dir voll zu. Also weil das so, was die grünen Startups an Innovationskraft mitbringen, ist einfach mega, mega hilfreich für die ganze weitere Entwicklung. Und wir sehen das ja im Green Startup Monitor, dass auch der Anteil der grünen Gründungen eben stärker zunimmt. Und wir sehen, dass Investoren daran interessiert sind, ne? Sehen natürlich auch die Schwierigkeit, dass sie dann nicht unbedingt das Wissen haben, was eigentlich dann jetzt die Cleantech-Startups, was die so umtreibt, dass da noch so ein Stück weit quasi auch Wissen fehlt. Aber wir sehen sehr wohl, dass eben die großen Unternehmen und Konzerne das beobachten, was die Startups machen und ja sich wie so eine Scheibe gerne immer abschneiden würden. Also nicht nur von den innovativen Geschäftsmodellen, sondern ja auch von dem, ne, ganzen agilen Organisieren. Wie kann man überhaupt heute anders Wirtschaft organisieren und Unternehmen anders organisieren? Und viele zum Beispiel so von unseren grünen Startups werden eben so oft eingeladen, einfach dann als Best Practice und Innovationsquelle eben für die etablierten Unternehmen. Und wir merken das auch bei uns im Verband, dass das mega, ja, mega hilfreich ist, dass man da so untereinander von profitieren kann.
Na klar. Sehr spannend. So, und dann sind wir auch schon
und
mal.
Und zum Beispiel, ja, vielleicht noch ein Nachschub zu diesem Thema Startups und der jetzt auch eben das, der ganze Themenkomplex Reduktion von CO2-Emissionen, Erfassung vom Footprint und dann auch Kompensation. Da zeigen natürlich eben auch die Startups, mit welchem, also wie viel einfacher das dann heute einfach auch schon geht, wenn du, ne, vernünftige digitale Tools mit einsetzt und, dass das eben für die Unternehmen gar nicht mehr so eine Riesennummer ist, sondern eben wirklich vergleichsweise einfach umgesetzt werden kann.
Danke. Das ist natürlich eine Steilvorlage für uns beim
Planet. Ja, genau. Es ist sozusagen euer Feld, in dem ihr euch ja auch tummelt. Und das ist so, das braucht es einfach und das nimmt den Unternehmen dann ja auch ein Stück weit so die Sorge oder Angst davor, dass das so eine Riesenklippe ist, ne? Sondern ihr zeigt ja einfach, hey, den Elefanten kann man zerlegen in kleine einzelne Schritte und dann geht man den Weg gemeinsam.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Und das glaube ich auch, Nachhaltigkeit darf nicht schwierig sein. Ich muss mir als Unternehmen keine Fulltime-Ressource, keine Fulltime-Person dafür einstellen, um mich da peu à peu in die richtige Richtung zu bewegen. Ne? Und sondern es ist mit digitalen Tools sehr viel einfacher, das stimmt. Letzte Frage, Hand aufs Herz. Ist unser Wirtschaftssystem noch zu retten oder brauchen wir eigentlich ein neues? Also sozusagen mit dem System oder gegen das System?
Wir hatten genau die Frage auf unserer Jahrestagung letztes Jahr. Und ich würde sagen, wenn es gelingt, so eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, wo die beiden Wörter aber auch wirklich eben ernst genommen werden und gleichberechtigt betrachtet werden und wir für, ne, wahre Preise sorgen und faire Märkte quasi in so einem System, dann geht es mit dem System. Ansonsten sehen wir tatsächlich, dass das eben diese reine Profitmaximierung, dass das vor die Wand fährt. Und deswegen, genau, plädieren wir quasi für diese ökologisch-soziale Marktwirtschaft und dann natürlich auch ganz stark darin eben diese Frage, okay, wie können wir auch in bestehenden Strukturen, beispielsweise auch bei den nachhaltigen Unternehmen, wie können wir eben Postwachstumsideen oder Suffizienz, wie können wir das voranbringen, ne, in diesem bestehenden System? Und da gibt es spannende Ansätze, dass beispielsweise unser Mitgliedsunternehmen VD, die vermieten jetzt Rucksäcke und Zelte, ne, obwohl sie quasi ja dadurch dann weniger Zelte verkaufen. Und das ist total spannend zu gucken. Die Bio-Company hatte eine Kampagne, kauf weniger. Und wie eben einfach auch diese, ja, diese Nachhaltigkeitspioniere jetzt schon wieder eben die Gedanken machen, wie können sie zu Suffizienz beitragen? Und natürlich eben auch, wenn man auch nochmal auf euer Themenfeld schaut, wie kommen wir eigentlich zu klimapositiven Geschäftsmodellen? Also nicht nur, wie kann ich die entstehenden Emissionen reduzieren und dann kompensieren und bin klimaneutral, sondern wie kann ich eigentlich klimapositiv wirken?
Ja. Also ich hoffe und bin überzeugt davon, dass genau diesen Unternehmen die Zukunft gehört. Also lasst uns weiter daran arbeiten. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Katharina.
Auf jeden Fall. Da freue ich mich.
Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du bei mir im Talk warst.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.